Endlich bald wieder Ferien. Vor der Corona-Pandemie, da konnten wir unsere Reiseziele ja sehr frei wählen. Und dann im Lockdown waren wir plötzlich auf unsere eigenen vier Wände zurückgeworfen. Ja, und wie ist es jetzt? Wir können zwar wieder etwas freier wählen, aber da ist ja noch der Klimawandel. Was dürfen wir uns denn eigentlich erlauben? Darüber spreche ich mit Journalistin Maria Capella. Hallo. Welche Negativauswirkungen hat Reisen denn eigentlich?
Ja, also zuerst einmal ist Reisen mit einem sehr hohen CO2-Ausstoß verbunden. Das betrifft eben vor allem das Fliegen. Dann verschwenden wir beim Reisen auch sehr viele Ressourcen. Also angefangen von Wasser, von großen Pools und Gärten, die auch Wasser brauchen, bis zu Bodenverbrauch. Es werden ja irgendwie Flughäfen aus dem Boden gestampft, Hotels gebaut. Das braucht alles wertvollen Boden. Und dann jetzt so irgendwie auch sehr viel Müll als Reisende. Also sehr viel mehr Müll, als wir daheim erzeugen eigentlich. Und hinzu kommen natürlich auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die uns da vor Ort umsorgen und bedienen, die ja auch nicht immer sehr gut sind, leider.
Muss ich also ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich reise?
Also beim Reisen an sich natürlich nicht. Und ich glaube, so kann man die Frage nicht beantworten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, diese Dinge zu hinterfragen und auch mit einzubeziehen. Also wegzuschauen macht auf jeden Fall keinen Sinn.
In der Pandemiezeit war es ja zum Beispiel so, dass eine der Lieblingsinseln der Deutschen, nämlich zum Beispiel Mallorca, lebt sehr stark vom Tourismus. Da sind die Touristen ausgeblieben und dann hatten die Menschen dort auch andere Probleme, nämlich weil die Verdienstausfälle dann sich bemerkbar gemacht haben. Also auch solche Dinge mit berücksichtigen aus Ihrer Sicht.
Genau, also einerseits ist Tourismus ein sehr großer Wirtschaftsfaktor und manche Regionen sind ja nahezu fast abhängig vom Tourismus. Und andererseits hat man ja jetzt gesehen, wenn der Tourismus wegbleibt, dann haben die auch kein Einkommen. Deswegen wäre es für Regionen auch wichtig, mehrere Standbeine zu haben und zum Beispiel nicht nur auf Auslandstouristen zu setzen, sondern auch auf einheimische Touristen.
Wie kann man denn verträglicher reisen? Wenn wir sagen, wir nehmen uns das vor, wir wollen da mal ein bisschen was ändern an unserem Blickwinkel, wie schafft man das?
Also ich würde immer so einen Schritt zurückgehen. Es geht ja immer ums Bewusstsein. Also sich erstmal über die ganzen Fakten bewusst machen, ja, welche negativen Auswirkungen hat auch das Reisen. Dass es eigentlich auch ein großes Privileg ist, überhaupt reisen zu können. Das kann ja nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung. Sich auch seiner eigenen Werte bewusst zu sein, das muss man ja generell im Leben, schadet das ja nicht. Wer bin ich denn ein Mensch, dem Nachhaltigkeit wichtig ist zum Beispiel? Und auf dieser Basis kann man dann die Reiseentscheidungen treffen. Also ein konkreter Tipp wäre zum Beispiel nicht rein einfach auf Basis der Destination zu wählen, so ja, ich wollte immer schon mal nach, keine Ahnung, Gran Canaria, dann fliege ich da jetzt hin, sondern erstmal auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Ja, was brauche ich im Moment gerade? Was ist gerade meine Lebenssituation, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche Zeit habe, ich brauche Erholung und Ruhe, ja, macht es da überhaupt Sinn, in den Flieger zu steigen und stundenlang zu fliegen? Kann ich mich ja auch zu Hause gut erholen oder im näheren Umfeld, in einem Nachbarland, wo ich auch verträglicher anreisen kann.
Vielfach ist gerade im Sommer bei Menschen wichtig, dass das Ziel gutes Wetter bietet. Ja, was heißt gutes Wetter? Den einen ist es zu heiß in Süditalien, die anderen finden es genau richtig. Da ist natürlich die Frage, das ist nicht überall so und das, glaube ich, bringt viele Menschen auch zum Fliegen. Was könnten Sie dem sozusagen als Überlegung noch hinzufügen, dass man da auch nochmal drüber nachdenkt, muss das unbedingt sein, so weit zu reisen?
Ja, ist eine gute Frage, weil gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, wir haben alle schwierige Jahre hinter uns und wir sind nach wie vor mit großen Unsicherheiten konfrontiert. Dass wir reisen wollen und uns erholen wollen, ist ja ganz normal. Das braucht man jetzt auch nicht irgendwie schlecht zu reden. Und dass wir dafür auch Sonne haben möchten, also das ist schwierig. Einfach zu versuchen, zu schauen, wo kann ich denn ohne Flieger hinreisen. Man muss ja jetzt auch gar nicht sagen, ich fliege von heute auf morgen überhaupt nicht mehr. Man kann sich das einfach bei jeder Reise bewusst anschauen. Also vielleicht wirklich die nächste konkrete Reise überlegen, naja, könnte ich nach zum Beispiel Italien oder Kroatien noch anders kommen. Und hinzu kommt schon auch zum Beispiel, wenn ich im Hochsommer in einer Urlaub mit einer wasserknappen Region Urlaub mache, dann verschärfe ich die Probleme vor Ort, weil oft wird das Wasser dann halt für die Pools der Touristen verwendet und den Einheimischen geht das Trinkwasser aus. Also das auch vielleicht einfach mitzudenken. Es ist halt, man kann es einfach nicht wegreden.
Sie empfehlen die Slow-Travel-Philosophie, so nennen Sie das. Was heißt das?
Also der Begriff kommt ein bisschen so vom britischen Reiseschriftsteller Dan Kieran. Der hat vor ein paar Jahren ein Buch dazu geschrieben und hat sehr schön beschrieben, wie er einfach sich zu Fuß und mit dem Zug durch die eigene Heimat bewegt. Und im Grunde, es gibt keine einheitliche Definition, aber es geht darum, einfach eben diese bewussteren Reiseentscheidungen zu treffen womöglich dann auch seltener zu reisen, vielleicht, wenn man das kann, auch länger vor Ort zu bleiben, auch mehr zu schätzen und zu genießen, was man hat, so im Moment zu leben, einfach langsamer im Innen und im Außen unterwegs zu sein. Es geht einfach viel um Entschleunigung, den Weg, die Anreise schon selbst als Teil der Reise zu verstehen, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug anreise statt mit dem Flieger. Und wenn man sich eben mehr Zeit nimmt für sich selbst, für die Orte, für die Menschen, die man trifft, dann kann man auch eine ganz andere Verbundenheit dann spüren.
Worauf kann ich beim Slow Travel, beim langsamen Reisen achten?
Erst einmal die Art der Anreise zum Beispiel. Weil wenn ich mir eben schon die Zeit nehme, zum Beispiel, wie vorhin gesagt, mit dem Zug anzureisen, dann komme ich auch ganz anders in diese Entschleunigung. Wenn ich jetzt, ich kenne das von mir früher, wenn ich gestresst war, bin ich schnell zum nächsten Flieger irgendwie nach der Arbeit und eine Stunde später war ich an einem Ort, wo ich mir dachte, boah, da bin ich jetzt eigentlich überfordert, weil das so schnell geht, weil wir Entfernungen ja überhaupt nicht mehr wahrnehmen können durch diese Geschwindigkeiten. Deswegen wäre es einfach schön, darauf zu achten, einfach so diesen Übergang zu schaffen von der hektischen Welt in diese Erholungsphase, die wir ja auch brauchen, einfach diesen Übergang bewusst zu erleben, einfach bewusst zu merken, wow, ich passiere jetzt ganz viele Orte und Bahnhöfe und irgendwann komme ich dann an und dann bin ich vielleicht bei der Ankunft schon relativ erholt, als würde ich einfach nur aus dem Flieger steigen und überfordert sein.
Haben Sie eine gute Idee fürs Osterwochenende?
Ich würde empfehlen, einfach mal zu schauen im Umkreis, vielleicht in der Nachbarstadt, im Nachbarort, vielleicht im Nachbarbundesland oder in einem Nachbarland. Wo gibt es denn da gute Zugverbindungen oder gibt es da irgendwelche netten, längeren Radwege oder Wanderwege, die ich noch nicht kenne? Also einfach mal im näheren Umkreis sich umzuschauen und ja, dann natürlich auch eine schöne Reise zu haben.
Und mehr zum Thema finden Sie in Maria Capellas Buch Lovely Planet, mit dem Herzen reisen und die Welt befahren. Das ist erschienen im Verlag Krämeyer und Scheriau, oder aber schauen Sie mal in Ihr alternatives Reisemagazin unter kofferpacken.at. Frau Capella, vielen Dank.
Danke auch.